Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unsere Gäste heute sind Razem Baban, er ist Chef des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Den kann man zurzeit besuchen, aber nur mit Voranmeldung. Und wer weiß, wie lange noch. Razem Baban fürchtet um die Zukunft des Traditionstierparks. Er sagt, die einzige Einnahmequelle eines Zoos sind die Besucher. Hallo und moin moin, Razem Baban.
Guten Morgen in die Runde.
Dann haben wir noch als weiteren Gast Jörg-Uwe Meister. Er leitet die Justizvollzugsanstalt Kassel I. Unter seiner Obhut sind 650 Straftäter und Untersuchungshäftlinge. Sie werden überwacht von 300 Mitarbeitern. Meister sagt, wir haben einen absoluten Lockdown verhängt, als die Corona-Krise ihren Anfang nahm. Hallo und schönen guten Tag, Jörg-Uwe Meister.
Guten Morgen in die Runde.
Bevor wir mit Ihnen beiden über Zoo im Lockdown und Corona im, ja, wie sagt man langläufig, im Knast reden, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
Ja, heute am Tag 144 des deutschen Lockdowns meldet RKI 22.657 Neuinfektionen. Das sind über 5.000 mehr als vor einer Woche. Also es ist diese exponentielle Steigerung, die immer wieder auch angemerkt wird. Die 7-Tages-Inzidenz ist gestiegen auf 113. Wie sieht's bei uns an der Essener Uniklinik aus? Wir versorgen aktuell 53 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, von diesen 23 auf den Intensivstationen. Mich beschäftigt unverändert die Frage nach dem besten Monitoring der Pandemie, weil ich nach wie vor der Ansicht bin, dass die isolierte Betrachtung einzelner Zahlenwerte wie Neuinfektion, Inzidenz, Intensivbetten, Verstorbene oder auch der R-Wert einfach zu kurz kommt, stehen diese ja zeitlich und auch ursächlich, inhaltlich miteinander in Verbindung. Beispielsweise wurde gestern die steigende Positivquote von den PCR-Tests vermeldet, und zwar gedeutet als steigende Virusausbreitung, was sicherlich auch richtig ist, aber was eben nicht in diese Bewertung einging, ist, dass wir zunehmend Schnelltests durchführen und deshalb eine höhere Anzahl von positiv Getesteten, im Schnelltest Getesteten, in die PCR-Diagnostik überführen, was dort natürlich auch eine weitere Konzentrierung der Positiven zur Folge hat. Und so stellt sich mir die Frage, ob es wirklich keine verlässlichen Berechnungen und Vorhersagen gibt, mit Berücksichtigung auf alle Faktoren, am liebsten dann auch unter Einbeziehung künstlicher Intelligenz, diverser Algorithmen, mit denen dann eine genauere Vorhersagbarkeit erreicht werden könnte. Manchmal kommt es mir so vor, als würden wir der Pandemie mit einem Rechenschieber begegnen, den die Älteren von uns noch kennen. Heute ist er ja an den Schulen nicht mehr so bekannt. Was aus meiner Sicht zusätzlich in die Hochrechnung einfließen müsste, auch als Ansporn, als positives Signal, das wäre ein Digitalisierungsfaktor. Ich nenne das jetzt mal einen D-Faktor. Zum Beispiel für die umgesetzte Nutzung der SORMAS-App bei den Gesundheitsämtern. Für die umgesetzte digitale Kontaktnachverfolgung, zum Beispiel der Luca-App. Für die umgesetzte Nutzung digitaler Dokumentationssysteme, der Schnelltests, zum Beispiel der DoctorBox-App. Also wir sehen, wir haben ja eine ganze Menge schon, aber da muss natürlich der echte Wille zum digitalen Fortschritt sein. Mich lässt ein wenig hoffen, was die Kanzlerin vor 40 Minuten gesagt hat in ihrer Regierungserklärung. Da sagte sie nämlich, dass sie im Grunde die Bürgermeister Deutschlands dazu auffordert, dem Tübinger Modell oder dem Rostocker Modell zu folgen. Und das, finde ich, ist mal ein Wechsel in der Strategie. Wir warten nicht auf die ganz große Lösung, sondern erkennen an, da ist was Gutes unterwegs. Und jetzt sollen die anderen, also die Bürgermeister, dem folgen. Das könnte doch mal ein positiver Ausblick sein. Ich freue mich jetzt gleich auf das Gespräch mit unseren beiden Gästen, gebe aber dir noch einmal vorab das Wort, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
Ja, mich beschäftigen natürlich die Vorgänge auch noch in Berlin. Kanzlerin Merkel hat den Osterarrest zurückgenommen und sich für die falsche Entscheidung entschuldigt. Und dafür hat sie natürlich unser oder auch vor allen Dingen meinen Respekt verdient. Nur, wir sind immer, wie du schon richtig gesagt hast, noch keinen richtigen Schritt aus der Krise. Es ist schön, dass sie jetzt delegiert an Positivbeispiele in Tübingen und in Rostock. Aber man merkt eben auch, dass unsere Berufspolitiker keine Manager sind. Sie sind keine Macher, sondern sie sind eigentlich Verwalter. Man hat das Gefühl, dass sie in Krisen überfordert sind. Sie können stundenlang in Tarifverhandlungen zusammensitzen oder in EU-Runden in Brüssel alles fein austarieren, bis der Letzte zustimmt. Aber da fehlt eben der große Wurf. Also ich habe das Gefühl, sie ähneln so ein bisschen den Binnenschiffern, kümmern sich um die Passagiere, schauen auf die Fracht und schippern ruhig auf Kanälen und Flüssen daher. Wehe aber, es gibt schwere See und die haben wir zurzeit. Wir brauchen Krisenkapitäne, die sich im Sturm beweisen, Manager, die kurzfristige Entscheidungen treffen und die dann auch durchsetzen. Wir brauchen Politiker, die Lösungen finden, wenn andere nicht mehr weiter wissen, die verhindern, dass die Krise außer Kontrolle gerät und die gesellschaftlichen die Katastrophe abwenden. Und ja, wir haben ja heute zwei Manager zu Gast, dessen ja oder einen Manager vor allen Dingen zu Gast, dessen Unternehmen in der Krise ist, nämlich Rasam Baban vom Tierpark Hellerbrunn. Dem droht jetzt wieder die komplette Schließung, wenn die Zahlen nach oben gehen, also wenn die Notbremse kommt. Herr Baban, wie geht es Ihnen zurzeit in der Situation? Was macht er zu und vor allen Dingen, was machen die Tiere?
Ja, also uns geht es aktuell den Umständen entsprechend gut, würde man in der Medizin sagen. Wir haben noch geöffnet. Die Inzidenzzahlen in der Landeshauptstadt München, das ist immer regional betrachtet, sind trotzdem hoch. Der heutige Wert liegt, glaube ich, bei 84,0 oder 84,4. Er steigt langsam immer so in leichten Zweierschritten. Und wenn das so weitergeht, wird aus dem linearen dann wahrscheinlich noch einen exponentiellen Anstieg geben. Und sobald wir die 100 erreicht haben und dann in Folge von 3 Tagen die 100 halten, müssen wir nach der 12. Infektion Schutzmaßnahmenverordnung des Freistaats dann wieder schließen. Was wir natürlich nicht hoffen. Aber wir sind auch alle irgendwo Realisten. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass die Inzidenzzahlen jetzt auch hier in der Landeshauptstadt stagnieren oder zurückgehen, fast, also jede Vernunft ist da, spricht da fast dagegen, auch die Erfahrung aus den letzten Wochen und Monaten, so dass wir also eigentlich eher warten wie das Kaninchen vor der Schlange, bis die 100 gerissen werden und dann müssen wir wieder zumachen. Und damit haben wir dann wieder den Status quo wie zum 2. November, wo wir geschlossen haben, bis eben zum einschließlich 7. März. Und das war natürlich eine harte Zeit für uns. Den Tieren übrigens geht es gut. Also die leiden nicht drunter. Wir sagen mal so, bei denen ist es vergleichbar so, wie wenn der Fernseher kaputt ist. Da fehlt ein bisschen Unterhaltung. Aber das können wir puffern mit unseren Tierpflegern und mit speziellen Programmen, die wir mit unseren Tieren auch machen. Aber die leiden nicht darunter.
Gibt es denn wirtschaftliche Probleme, wenn der Lockdown wieder kommt? Das heißt finanzielle Probleme und müssen Sie irgendwann möglicherweise auch Tiere verkaufen? Gibt es dafür überhaupt einen Markt zurzeit?
Also erstmal grundsätzlich, wir verkaufen keine Tiere, dürfen wir gar nicht. Das ist verboten. Wir haben vom Aussterben bedrohte Wildtierarten und andere Exoten, die wir hier halten, weil wir eine besondere Aufgabe haben, Artenschutz, Wissenschaft und Forschung, Bildungsauftrag und Erhalt der Biodiversität. Das ist die originäre Aufgabe eines zoologischen Gartens, wenn er wissenschaftlich geführt wird. Von daher werden wir never ever Tiere verkaufen. Wir haben allerdings natürlich das Problem, wenn keine Besucher kommen, haben wir null Einnahmen, weil unsere einzige Einnahmequelle ist der Eintrittspreis über unsere Besucher plus Pachteinnahmen der Gastronomie. Aber wenn kein Besucher da ist, kann auch nichts verköstigen, auch dort keine Einnahmen. Wir sind momentan in der sehr guten Situation, dass unser Hauptaktionär, die Landeshauptstadt München, der Tierpark Hellerbrunn ist eine Aktiengesellschaft, dass unser Hauptaktionär, die Landeshauptstadt München, mit über 93% halten die Anteile, uns wirtschaftlich beiseite steht und uns unterstützt. Wenn das nicht wäre, dann hätten wir wirklich größte Probleme, den Tierpark durch diese Krise zu bekommen. Denn man muss wissen, ein Tierparktag, also in Hellerbrunn, ich kann nur für uns sprechen, kostet jeden Tag, egal ob Corona ist oder nicht, 50.000 Euro. 50.000 Euro sind unsere Kosten, die uns entstehen jeden Tag. Da sind Löhne drin, Energie, Wasser, Versicherung, Futter, all das, 50.000 Euro jeden Tag. Und wenn Sie keine Einnahmen haben, aber ständig Ausgaben, können Sie schnell ausrechnen, wann die Luft dünn wird.
Mhm. Können Sie denn nachvollziehen? Ich meine, so ein Zoo ist doch größtenteils, findet doch vieles an der frischen Luft statt. Gut, es gibt auch einige Dinge, die überdacht sind dann irgendwie, aber man könnte die ja schließen, dass man sagt, warum öffnen wir nicht den Zoo dort, wo das Freigehege ist und machen sozusagen ein limitiertes Angebot, dass man auch so ein Zoo dann schließt?
Das haben wir schon seit Ende des ersten Lockdowns aus dem letzten Jahr. Das war unser Betriebskonzept. Ich muss dazu sagen, die Pandemie oder diese Virusbedrohung war für uns nichts Neues. Es ist unser täglich Geschäft. Das wissen die wenigsten. Wir haben nur nicht damit gerechnet, dass es eine humane Pandemie gibt. Wir rechnen eigentlich jeden Tag damit, dass es eine Pandemie, eine Seuche gibt aus den Tieren heraus. Eine Maul- und Klauenseuche, Vogelgrippe, Schweinepest, Bluton. Da gibt es also einen bunten Strauß an Gefahren, die wir kennen. Wir haben dafür auch Notfallpläne in der Schublade und die ziehen wir. Die werden sofort aktiviert. Und von daher war es auch für uns letztes Jahr sehr einfach. Wir hatten innerhalb von wenigen Tagen hatten wir ein Betriebs- und Hygienekonzept, weil wir haben einfach unser Konzept genommen für eine Vogelgrippe oder Schweinepest und haben das Wort durchgestrichen, haben Corona reingeschrieben und den ganzen Rest konnten wir de facto so übernehmen. Da ist alles das drin, was dann anschließend diskutiert wurde. Abstandsregeln, Hygiene, Testen, Impfen, all das ganze Programm läuft sowieso bei uns auf der tierischen Seite. Wir haben natürlich das entsprechend weiter ausgebaut und haben gesagt, ganz klar, Tierhäuser müssen wir geschlossen halten. Die waren auch seit dem 17. März letzten Jahres sind unsere Tierhäuser geschlossen, bis heute einschließlich. Also in die Tierhäuser geht keiner rein. Klar, verständlich, etwas ein beengter Raum, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Wärme, da schreien die Aerosole Party, das kann man nicht machen, ganz klar. Wir haben nur die Außenbereiche geöffnet. Und wir haben jetzt nach dem zweiten Lockdown die Verschärfung noch bekommen, dass die Besucher bei uns auch im Außenbereich eine FFP2-Maske tragen müssen. Wir haben rund 40 Hektar Fläche. Wir haben rund 43.370 Quadratmeter reine Bewegungsfläche, wo sich nur der Besucher aufhält, also die Besucherwege. Also man kann sich da wunderbar verteilen an der frischen Luft. Wenn man jetzt noch die FFP2-Maske trägt, ist das Risiko äußerst gering, dass über Aerosole man sich infiziert.
Aber trotzdem müssen Sie schließen, wenn die Zahlen nach oben gehen, oder nicht?
Exakt, ja, das ist leider in der 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung so festgeschrieben. Das heißt, wenn der Inzidenzwert 3 Tage über 100 liegt, dann müssen wir als Kultureinrichtung schließen.
Jochen, kann man das nachvollziehen? Da gehen doch zwei Welten wieder aufeinander, die prallen aufeinander, oder?
Es ist schwierig nachzuvollziehen, weil, wie gesagt, auch führende Epidemiologen und Virologen sagen schon seit Längerem, dass an der frischen Luft die Überbreitung oder die Verbreitung von Viren über Aerosole äußerst gering ist. Es ist nicht 0%, aber es ist äußerst gering. Die größte Verbreitung ist in einem geschlossenen Raum, wo die Luft steht oder vielleicht sogar eine Lüftungsanlage ist, die das wunderbar umwälzt, aber nicht filtert. Also das ist ein Hotspot, da kann sich echt was Böses entwickeln. Da muss man höllisch aufpassen. An der frischen Luft nicht. Wir haben natürlich einen Faktor.
Nach Essen zu Jochen Werner, das meine ich. Kannst du das nachvollziehen?
Nee, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Herr Baban hat das sensationell beschrieben. Dort ist ein Pandemieplan, kann man sagen, der von den Tieren im Grunde auf die Menschen übertragen wird. Die Häuser sind geschlossen. Es gibt in der gesamten Welt für gar nichts eine 100-prozentige Sicherheit. Wir wissen bei der Pandemie ja immer noch sehr, sehr wenig, wo die Ausbrüche wirklich erfolgen. Aber dass die jetzt in dem Freizeit, also in dem Zoo dort erfolgen, unter freiem Himmel, das ist wie, dass man eben beim Jogging irgendwo, das ist noch schlimmer, noch weniger wahrscheinlich, als wenn man an der Alster langläuft. Und sie sagen noch, die haben FFP2-Masken. Also da fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr zu ein. Man muss den Menschen einen gewissen Ausblick geben für irgendwas. Und für die Menschen ist das doch ein Event. Das ist doch ein Familienereignis. Man kann in den Zoo gehen. Das ist doch wunderbar. Für 3, 4, 5 Stunden. Und da bin ich entsetzt. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verstehe das mit dem tropischen Haus und dass man da nicht reingeht. Nachvollziehbar. Aber draußen in ihrer Fläche, da hört es irgendwo auf. Also für mich zu viel.
Umgekehrt dazu ist es bei Herrn Meister, Sie haben, glaube ich, weniger Freiflächen und Ihr Konzept beruht auch nicht auf Freiflächen und auf Besuche auf Freiflächen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie ist die Situation?
Ja, also im Gegensatz zu dem Tierpark Hellabrunn sind wir nicht von einer Schließung betroffen und die gefährdet uns nicht. Natürlich haben wir all das im Vollzug auch erlebt, was wir in der Öffentlichkeit erleben. Das heißt, wir haben die allgemeinen Schutz- und Präventionsmaßnahmen natürlich genauso ergriffen, wie sie draußen auch ergriffen werden. Im Übrigen, was Herr Barban sagte, im hessischen Vollzug jedenfalls, und das gilt auch für die anderen Bundesländer, Vollzugssache ist ja bekanntlich Ländersache der Justizministerien der Länder. Pandemiepläne gab es auch schon im Vollzug in den frühen 2000er Jahren, damals Stichwort Vogelgrippe oder Influenza. Als wir ziemlich genau vor einem Jahr mit dieser neuen Situation konfrontiert waren, haben wir im Grunde genommen die alten Pandemiepläne aktualisiert. Wir haben Vorbereitungen getroffen, selbst für den Worst Case, dass also flächendeckend Gefangene infiziert sein könnten, dass wir zwei Teams in die Anstalt schicken. In unserer Anstalt wären das etwa 90, 95 Personen gewesen, die wir brauchen, um rund um die Uhr den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und wir hätten eine Gruppe 14 Tage reingeschickt und die hätten hier auch übernachtet. All das war schon mal vorbereitet und das zweite Ersatzteam mit entsprechend auch Spitzenpositionen gut verteilt wäre 2 Wochen später eingerückt. Das haben wir nicht gebraucht zum Glück. Im Sommer letzten Jahres nach der ersten Welle hat sich die Situation auch etwas entspannt. Aber wenn ich die Situation heute beschreibe, die Bediensteten tragen seit Monaten schon die MNS, also die Mund-Nasen-Schutzmasken, teilweise auch die FFP2-Maske, insbesondere in den Bereichen, in denen noch mehr Obacht gehalten werden muss. Wir haben ja auch das zentrale Vollzugskrankenhaus für den hessischen Justizvollzug und dort haben wir auch eine Infektionsabteilung. Da wird auch die FFP2-Maske getragen. All die Dinge, die draußen auch selbstverständlich sind, gelten hier auch. Wir achten darauf, dass diese Abstände gehalten werden, also die AH- und L-Lüftenregelung. Masken werden von den Bediensteten getragen. Unsere Verständigung läuft in den Konferenzen über Telefon oder über Video. Auch das ist natürlich eine Änderung. Und wir achten auch darauf, dass wir in Räumen maximal mit 2 Personen und dann auch mal mit Maske uns sprechen, in den Diensträumen, in den Sozialräumen. Wir haben verstärkt Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet, überall dort, wo es geht. Und das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Der Aufsichtsdienst, also der allgemeine Vollzugsdienst, der durchweg auf den Stationen eingesetzt ist, muss natürlich präsent sein. Aber die besonderen Fachdienste, die jedes große Gefängnis vorhält, psychologischer Dienst, Sozialdienst beispielsweise, pädagogischer Dienst, Verwaltungsbereich, da haben wir soweit möglich, die Funktionsfähigkeit muss natürlich immer gewährleistet sein, auch Homeoffice verstärkt eingerichtet. Und manches davon wird auch bleiben, denn Homeoffice hat sich auch insgesamt bewährt. Und überhaupt ist es, denke ich, auch im Zuge der Zeit, dass Homeoffice-Arbeitsplätze auch in der Verwaltung.
Wir sind jetzt viel von Ihren Mitarbeitern. Wie sieht es denn bei den Häftlingen aus? Gab es dort Ausbrüche, Ausbrüche im Sinne von Corona? Und gab es auch mehr Aggressionen, weil man sich vielleicht nicht mehr so bewegen kann und auf seinen x Quadratmetern doch vielleicht etwas einsam ist?
Also wir sind ist jetzt gut, toi, 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 ich klopfe da auf Holz, durch die Corona gekommen. Bei den Gefangenen hatten wir aus dem eigenen Haus nicht einen einzigen Corona-positiven Fall. Wir hatten mal einen Zugang, so nennen wir das im Vollzug, also einen neu aufgenommenen Gefangenen, der Corona-verdächtig war und auch positiv getestet wurde, aber einen sehr milden Verlauf hatte. Der wurde in unser Krankenhaus aufgenommen, in die Infektionsabteilung, und der ist dann auch wieder gesundet, in Kürze. Ein anderer Gefangener wurde uns von einer anderen Anstalt zugeführt, und das war es. Ebenfalls ein ganz milder Verlauf, ohne dass das Ganze grassierend um sich gegriffen hätte. Die Gefahr, in Anführungszeichen, was Ansteckung angeht, sind ja eigentlich auch wir Bedienstete. Deshalb müssen wir besonders darauf achten, dass wir das ganze Regelwerk einhalten. Und da sind wir mittlerweile gut drin geübt. Bei den Bediensteten hatten wir zu Beginn der Pandemie, der Corona-Krise im April, Anfang April 2020, einige Fälle. Darunter auch ein Kollege, der im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Aber es war kein sehr intensiver Krankheitsverlauf. Alle Bediensteten sind wieder gesund zurückgekehrt. Also wir sind bis jetzt auch ganz gut durchgekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir sehr umsichtig sind im Umgang mit Gefangenen und auch Gefangene sehr, sehr umsichtig und verständnisvoll sind. Zu Ihrer Frage, ob die Aggressionen unter den Gefangenen zugenommen haben. Nein, kann ich sagen. Also die Gefangenen haben sich sehr vernünftig, umsichtig, verantwortungsbewusst verhalten und haben selber Sorge um ihre Gesundheit und auch um die Gesundheit der Angehörigen. Natürlich haben sie viele Einschnitte erfahren. Gerade zu Beginn der Corona-Krise im April, Ende März letzten Jahres sind natürlich erstmal massiv alltägliche Abläufe gestoppt worden. Die sind mittlerweile längst wieder aufgenommen worden. Die sind schon im Mai letzten Jahres wieder aufgenommen worden, aber unter diesen Corona-Bedingungen.
Ziel der Haftstrafe ist ja auch die Resozialisierung. Ist das unter Lockdown-Bedingungen überhaupt möglich?
Durchaus, durchaus. Also wir haben weiterhin am Laufen unter Beachtung der Abstandsregelungen und unter Beachtung des Maskentragens. Wir haben weiterhin berufliche und schulische Ausbildungsgänge. Wir haben weiterhin die Therapiegruppen. Wir haben weiterhin natürlich die Vollzugsplanung, die für jeden einzelnen Gefangenen gemacht werden muss. Wir haben weiterhin die Beratungsdienste, Drogenberatung, Schuldnerberatung, Ausländerberatung. All das läuft weiter. Und deshalb sehe ich die Resozialisierung angesichts der Corona-Krise nicht gefährdet. Wir haben auch natürlich weiter die Möglichkeit, allerdings jetzt mit engeren Grenzen sogenannte Vollzugslockerungen zu gewähren. Bei uns in der Anstalt als eine Anstalt der höchsten Sicherheitsstufe können wir allerdings, so ist das Regelwerk hier, nur begleitete Ausgänge gewähren. Aber in anderen Anstalten, die weiterreichende Vollzugslockerungen gewähren können, können die Gefangenen auch in Vollzugslockerungen gehen. Natürlich müssen sie bei Rückkehr Quarantänephasen durchlaufen, beziehungsweise bestimmte Formen der Lockerung sind natürlich etwas eingeschränkt genutzt. Zu unserer Anstalt gehört auch eine Abteilung für offenen Vollzug, und da haben wir auch Freigänger untergebracht, also Gefangene, die ganz normalen Arbeitsverhältnissen nachgehen, und auch die können ganz normal den Vollzug verbringen, und ich sehe also die Resozialisierung durch Corona nicht gefährdet, zum Glück.
Vielen Dank. Noch eine Frage aus dem Chat an Herrn Rasim Baban. Cool, ein Tierpark hat einen Notfallplan und kann sofort handeln. Respekt, möchten Sie nicht Kanzler werden?
Nein, ich möchte auch nicht in der Haut der Bundeskanzlerin stecken. Die ist ja wirklich schwer. Ich meine, oder jeder Politiker. Die Entscheidung ist ja immer irgendwie eine Kompromissfindung. Man wird es nie allen recht machen können. Und was Sie auch vorhin gesagt haben, Respekt, dass Sie, ich sag mal, diesen Fehler eingestanden, wo gearbeitet wird, werden Fehler gemacht. Und wenn man sie erkennt und korrigiert, ja, so ist das Leben, dann geht es weiter. Ich würde mir das von vielen anderen auch wünschen, auch von anderen, die sich in dieser großen Runde zusammengesetzt haben, denn das war ja eine Gemeinschaftsarbeit, dass die alle sagen, wir haben was gut gemeint, aber ja, okay, jetzt müssen wir es ändern. Und nicht auf eine Bundeskanzlerin vorschieben, finde ich ein bisschen unfair.
Ja, war auch scherzhaft gemeint. Also vielen Dank, Jörg-Uwe Meister und Rasim Baban. Unsere Talkgäste am Freitag sind Schauspielerin Lilli Holunder und Peter Gorschlüter, der Direktor des Museums Volkwang in Essen. Da geht es um Krise im Kulturbetrieb. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
Und aus Essen. Tschüss aus Kassel. Dankeschön.
Ciao. Tschüss.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.